Geschichte der Radical Reformers von 1780 bis 1832. Fünfter Abschnitt. Ebenso unglücklich, wie sie endete, ebenso großes Aufsehen machte sie aber auch. 4.000 bis 5.000 Menschen vereidigen sich, um zu Fuß nach London zu reisen, ohne Geld, ohne Kleider. Im Monat März, wo die Wege noch schlecht, wo die Witterung noch keineswegs einladend war. Sie wollen 200 Meilen weit wandern, um den Regenten in Person ihr Leid zu klagen. Die Unglücklichen mussten in einer sehr ratlosen Lage sein, um auf solche Pläne zu kommen. Das Gouvernement sah, wie immer in solchen Demonstrationen, nur den angeblichen verderblichen Einfluss der Demokratischen Partei. Schon seit einiger Zeit hatte man mit Schrecken bemerkt, dass die Meetings der Reformers immer zahlreicher wurden und dass sich Leute aller Klassen dazu einfanden. Ein Insult, den der Regent auf seinem Wege zur Eröffnung des Parlaments vor einem Pöbelhaufen zu erdulden hatte, setzte endlich allem die Krone auf, und mit vielem Lärm brachte man die Agitation der Reformers vor das Parlament. Ein geheimes Komitee, welche die darauf bezüglichen Dokumente zu prüfen hatte, drückte bald im Oberhause wie im Unterhause seine Meinung dahin aus, dass in der Metropole und in anderen Teilen des Reiches gefährliche Konspirationen entstanden seien, welche den Umsturz des Gouvernements beabsichtigten und einen Angriff auf das Eigentum von Privatpersonen damit zu vereinigen suchten. Öffentliche und geheime Meetings, das Erlassen von Adressen, Einkäufe von Waffen, Bannern und Kokarden, Bestechung von Soldaten, häufiges Korrespondieren der Londoner Verschworenen mit denen des Inlands, so wie feierliche Eide zu gegenseitiger strenger Verschwiegenheit, schienen einen allgemeinen und gleichzeitigen Aufstand der Massen zu ihrem Zweck zu haben. Man machte auch namentlich auf die unter den Namen Hampden Clubs und Spencean Philanthropists bestehenden Gesellschaften aufmerksam, von denen namentlich letztere durch ihre irreligiösen Versammlungen gefährlich erschienen, und schloss damit, dass die gewöhnlichen Gesetze nicht hinreichend seien, um solche Vorgänge wirksam unterdrücken zu können. Lord Sidmouth beantragte dann im Oberhause die Suspension der Habeas Corpus Akte. Eine Motion, die nach kurzem Widerstande einiger liberaler Mitglieder angenommen wurde und bald darauf die königliche Sanktion erhielt. Einige andere strenge Maßregeln in Betreff aufrührerischer Meetings, korrespondierender Gesellschaften usw. erließ man ebenfalls. Diese Schritte des Gouvernements trafen die Hoffnungen der Reformers mit einem unerwarteten Schlage, denn ohne vorher einer Untersuchung unterworfen zu werden, konnte jetzt wieder jeder Verdächtige auf offener Straße ergriffen und ins Gefängnis geschleppt werden. Sir Francis Burdett und Lord Cochrane, die Verteidiger der Reform im Parlamente, hatten genug zu tun, sich selbst sicherzustellen. Cobbett, der nur in zu unzweideutigen Worten den Arbeitern auseinandergesetzt hatte, dass eine Besserung ihrer Lage in ihren eigenen Händen ruhe, hielt es für gut, sich einstweilen nach Amerika zurückzuziehen und von dort aus seine Weekly Registers weiter erscheinen zu lassen. Hunt blieb noch immer etwas ungestüm. Da aber Cobbett nicht mehr an seiner Seite stand, so brach auch er endlich machtlos zusammen. Nur der alte Major Cartwright blieb auf seinem Posten, tapfer wie ein Löwe und heiter wie ein Kind. Es war, als wenn er gewusst hätte, dass es niemand wagen würde, sich an ihm, dem würdigen, ergrauten Revolutionär, zu vergreifen. Die Reformers im Innern des Landes verschwanden fast ganz und jagten wie scheues Wild von einem Ort zum anderen. Mit dem Meeting halten wurde es auch etwas schwieriger. Hunderte von Arbeitern, die sich sonst regelmäßig eingestellt hatten, blieben jetzt zu Hause. Nur wenn es Abend wurde, schlichen sie von einer Tür zur andern, um die Neuigkeiten des Tages zu erfragen. Leute, die schon verdächtig waren, verbargen sich bei guten Freunden und Verwandten und eilten nur bisweilen bei Nacht und Nebel zu ihren Familien zurück, bei welchen Gelegenheiten sie dann aber auch gewöhnlich ergriffen und eingesteckt wurden. Die Demokraten befanden sich jetzt in derselben Lage wie einst unter Pitt im Jahre 1794. Zu ihrem Glück kam aber diesmal nicht ein Krieg dazwischen, der es fast allen Parteien wünschenswert machte, das Volk im Innern mit aller Gewalt ruhig zu halten, um desto stärker nach außen sein zu können. Außerdem hatte auch die Entwicklung der Industrie ein so massenhaftes und energisches Proletariat mit sich gebracht, dass die Maßregeln des Gouvernements zwar für den Augenblick wirksam, auf die Dauer aber dem wiederholten Ausbruch der allgemeinen Unzufriedenheit nicht vorzubeugen imstande waren. Das willkürliche Antasten der Volksfreiheiten fing schon an, mit seinen üblen Folgen von denen, die darunter leiden sollten, auf die zurückzuprallen, welche die Urheber so arbiträrer Maßnahmen waren. Zu der Not, aus der die Demokratische Partei hervorgegangen war, gesellte sich der Hass gegen diejenigen, welche dieser Not nur mit roher Gewalt zu begegnen wussten. Selbst die althergebrachte Furcht, die gewohnte Achtung vor allem, was das Parlament beschloss und was das Gouvernement in Ausführung brachte, schwand total aus dem Volke, da durch die Brutalität der Werkzeuge des Gouvernements, durch die Gewissenlosigkeit seiner Beamten und durch die Schurkereien einer wahrhaft organisierten Spionenbande das willkürlichste Verfahren im Gerichtswesen einriss, so dass fast durchgängig ein vermeintlicher Verbrecher ebenso leicht wieder entlassen wurde, als er kurz zuvor noch ohne Grund eingesteckt war. Vor allen Dingen hielt indes mit der wachsenden Strenge des Gouvernements, welche das Aufbrausen des Volkes verhindern sollte, die Not gleichen Schritt, welche nur zu sehr geeignet war, dieses Aufbrausen zu vergrößern und in fortwährende Revolten zu verwandeln. Zu den schlechten Ernten von 1816 und 17, welche unendliches Unheil über das Land verbreiteten, kam nämlich der Umstand, dass der kaum überwundene Manufakturenkrisis eine Kolonialwarenkrise auf dem Fuß folgte. Wie schon früher erwähnt, hatte der britische Handel gegen die so in so großer Masse nach allen südamerikanischen und asiatischen Märkten versandten Industrieprodukte einen ungemein großen Vorrat von Kolonialartikeln zurückgeführt. Solange der Krieg währte, hatte der Absatz für diese Vorräte total gestockt. Es konnte daher nicht fehlen, dass nach dem definitiven Friedensschluss alle Exporteure mit einer wahren Wut über den Kontinent herfielen, um sich endlich von dem Reichtum ihrer Magazine zu debarrassieren und die tot daliegenden Fonds dem lebendigen Verkehr zurückzugeben. Dieses lawinenartige Hinüberwälzen nach dem Kontinent geschah mit umso größerem Vertrauen, da man allgemein dachte, dass die Bewohner jener Länder nach der langen Dauer der Kontinentalsperre jeder Zufuhr mit einer entsprechenden Nachfrage begegnen und für den lange entbehrten Zucker, Kaffee, Tee, Reis, Tabak usw. so gern einen belohnenden Preis zu zahlen würden. Im ersten Augenblick war dies freilich nun auch der Fall. Es zeigte sich indes bald genug, dass man sich dennoch in den meisten Erwartungen bitter getäuscht hatte. Nicht allein England, nein, auch der Kontinent war durch den Krieg erschöpft. Gern nahm man zwar die ganze Welt den Segen der englischen Kolonialwaren entgegen, leider fehlte ihr aber der gewünschte bare Ersatz, der Nerv aller Dinge, das Geld, um den unternehmenden Briten auch nur auf den halben Betrag seines Importes zu bringen. Dieselben Waren, welche noch eben die englischen Magazine zu zerbrechen drohten, sammelten sich daher jetzt wieder auf dem Kontinent zu beunruhigenden Massen. Und gerade wie man in Jahre 1810 und 12 auf den amerikanischen Märkten die Industrieprodukte zu ruinösen Preisen verschleudern musste, so sah man sich auch jetzt auf dem europäischen Kontinent in Betreff der Kolonialprodukte zu ähnlichen Manipulationen veranlasst. Falliten folgten auf Falliten, und wenn das Unheil auch zunächst nur die Exporteure traf, so ging doch, da im Handel alle Verhältnisse zu sehr ineinander verkettet sind, das durch solche Vorfälle entstehende Misstrauen, die notwendigerweise herbeigeführte Geschäftsunbehaglichkeit auch schnell wieder auf dem anderen Gewerbs- und Industriezweige und somit auch ein neues Unglück auf die unruhigen Parias des Jahrhunderts, auf die arbeitenden Klassen über. Alle Schrecken, welche die strengen Maßregeln des Gouvernements mit sich brachte, konnten daher den Geist der Unzufriedenheit nicht im Zaum halten. Die Not zwang das Volk, jede Schranke zu durchbrechen. Vergebens war es, dass man die Suspension der Habeas Corpus Akte, welche ursprünglich nur bis zum Juni 1817 dauern sollte, aufs Neue bis zum 1. März 1818 verlängerte. Die Agitatoren der Reformers hatten das Volk bereits zu sehr über seine Lage aufgeklärt, als dass man lange Zeit vor solchen Maßregeln zitterte. Überall brachen neue Tumulte aus. Überall zeigten sich neue Kombinationen. In Schottland entdeckte man zum Beispiel eine Verbindung von Kohlearbeitern, die außer ihrem politischen Zusammenwirken mit den Reformers auch noch eine wohlorganisierte League gegen die Bergwerksbesitzer unterhielten und durch einen Eid der Treue und Verschwiegenheit, auf dessen Bruch die Strafe eines grausamen Todes stand, untereinander verbunden waren. Auch in Lancashire blieben die Arbeiter in einer regelrechten Opposition gegen ihre Herren, woraus namentlich in Burnley und Stockport sehr ernstliche Auftritte hervorgingen, die stets nur durch die schnell hereilbeilende Yeomanry wieder unterdrückt werden konnte. In Manchester, der sogenannten Metropole der Arbeit, zeigte sich indes damals die Haupttätigkeit der Demokratischen Partei. Geheime Meetings hatten die öffentlichen bald ersetzt, und da man sich auf diese Weise sicherer als je unterhalten konnte, so fing man jetzt auch an, die praktischen Maßregeln zur Sprache zu bringen, welche das Volk bei einem allgemeinen Aufstand zu ergreifen haben würde. Aus den wenigen Diskussionen, welche nach außen hin bekannt wurden, geht hervor, dass man vor allen Dingen beabsichtigte, sich der Stadt selbst zu bemächtigen, um sie zum Hauptlager der Partei und zum Zentrum der ganzen Bewegung zu machen. Die in jener Zeit in großer Menge entstehenden Friendly Societies oder Benefit Clubs boten den Radikalen auch hin und wieder Gelegenheit, das demokratische Feuer am Glimmen zu halten. Schon seit langen Jahren gab es solcherlei Assoziationen in England, und man hatte sich stets geduldet, da sie bisher nur darauf ausgerichtet waren, auf einem durch kleine wöchentliche Einzahlung gebildeten Fonds diejenigen Mitglieder zu unterstützen, welche durch Krankheiten oder sonstige Unglücksfälle außer Arbeit und Verdienst geworfen wurden. Es ist nicht zu entscheiden, ob das Bedürfnis solcher Gesellschaften durch die Entwicklung der Industrie damals größer als bisher wurde oder ob die vielen neu entstehenden Assoziationen nur ein politisches Motiv hatten. Genug, so viel ist gewiss, dass für jeden zertrümmerten demokratischen Club wenigstens eine Benefit Society entstand und dass man sich ihrer aufs Eifrigste bediente, um unter der Maske der Friedlichkeit und der Philanthropie desto sicherer und unbemerkter den Brand der Empörung zu schüren.